Guten Morgen, Versammlung, nach dem Kirchenbesuch, auf unsere Weise beginnen, im Namen Jesu. Und wieder danken zwei oder drei Brüder mit uns. Liebe Geschwister, wie wir im Gebet,
schon das Thema hören durften, mit dem wir uns heute Vormittag beschäftigen dürfen, nämlich Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Ich hätte gern den Grundriss der Stiftshütte wieder projiziert, aber das kennen wir ja. Wir dürfen uns auch so mit dem Worte Gottes, durch den Geist Gottes befassen, indem der Glaube ja das Unsichtbare sieht. Also die Stiftshütte ist jetzt für uns unsichtbar heute früh. Ne?
Du kannst ja auch für die Stiftshütte hier wenigstens im Plan ein ganz kleines bisschen hier aufhängen. Du hast da hinten einen Plan, da siehst du jeder ein bisschen farsig, aber wenn ich klein bin.
Plan habe ich nicht. Nein. Meiner Freude noch Ausdruck geben, dass der Herr uns so einen angenehmen Raum wie hier zur Verfügung stellt. Und für uns allein. Ganz wunderbar. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, schreibt Paulus in 1. Korinther 13, 1. Korinther 13, warum betone ich jetzt 13? Zur Heilung von solchen, die noch mit 13 belastet sein sollten. In irgendwelcher falschen Vorstellung. Da werde ich gerade erinnert, und ich darf die Namen nennen in dem Fall, als ich in München studierte, durfte ich wie eine Art dritter Sohn im Hause Vosseler ein- und ausgehen. Die beiden Brüder, Wilhelm Vosseler, den kennt ihr noch von der Rosa, der schon beim Herrn ist, und sein Bruder Otto, der Jüngere, der auch in Langensteinbach fleißig dient am Wort. Und dann war noch eine Schwester da und die Eltern.
Arthur, darf ich dir sowas geben? Da kommt her.
Tages kommt die Mutter zu mir, ich war gerade allein im Wohnzimmer, die Mutter Vosseler, und sagt, Bruder Muhl, ach, ich habe Not. Ja, was ist denn? Mein Jüngster, der Otto, der ist am 13. geboren. Was sagen Sie dazu? Ne? So echt bin ich euch. Sage sofort zwei Antworten, also nur eine, liebe Mutter. Erstens, was steht denn 1. Korinther 13, Vers 13? Haben wir es aufgeschlagen, genau. So bleiben nun Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, und die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13, Vers 13. Und wenn Ihnen das noch nicht genügt, dann schlagen wir noch auf, was? 2. Korinther 13, Vers 13, gibt es das überhaupt? Also, und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Glaubt ihr, dass die Mutter da getröstet war? Nein. Also. Und nun kommt mir auch in den Sinn, ein bewährter Verkündiger des Evangeliums. Ich war in der Versammlung dabei, kommt ja auch auf diese Zusammenhänge zu sprechen. Ich traue den Ohren nicht. Da sagt er, vergehen werden, also bleiben wird nur die Liebe Gottes. Vergehen werden Kenntnis und Zungenreden und noch etwas. Und Glaube und Hoffnung werden vergehen. Stellt euch so eine Verkündigung vor. Zum Glück konnte ich schweigen. Das wäre ja für den Bruder keine kleine Blamage gewesen. Eigenartig, die Geschwister, ich habe etwas mich umgeguckt, kaum jemand was gemerkt. So etwas. Also diese drei bleiben. Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Und zum Glück ist die Liebe von diesen dreien die größte und erweist sich darin als die größte. Die Liebe nämlich glaubt alles und hofft alles. Während der Glaube allein, der kann noch nicht alles lieben. Ein Gotteskind, das jetzt im Glauben steht, also neu geboren worden ist durch den Glauben, kann noch nicht alles hoffen und noch nicht alles lieben. Ja, da erzieht uns die Liebe in dem Allen. Dann schlagen wir auf Hebräer 11, die ersten Verse, denn es handelt sich hier ja um das Glaubenskapitel. Hebräer 11. Drei Dinge beachten wir. Erstens, Vers 1, der Glaube aber, Elberfelder vorerst, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Anmerkung, Zuversicht, feste Überzeugung. Das griechische Wort stellt ein Bollwerk, eine Festung, eine uneinnehmbare Festung dar. Ein bombensicherer Unterstand, könnten wir sagen. Das ist der Glaube für die Hoffenden. Ein bombensicherer Unterstand, eine uneinnehmbare Festung. Elberfelder fährt weiter. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Übersetzt dem Inhalt nach aus dem Griechischen, der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Das heißt, Blicke tun zu können bis in die unsichtbare Welt der Himmel und aller Himmel Himmel. Was vor sich geht am Thron Gottes, sind uns da Voraussetzungen gegeben dazu? Gibt das Wort Gottes uns da Auskunft? In Kämpfe in den Himmelsräumen, zwischen Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Engeln, Vorgänge am Thron Gottes, was da geschieht, sowohl von der linken Seite, der satanischen Seite her, da kommen direkt Salven von Anträgen Satans gegenüber den Auserwählten Gottes, wie zum Beispiel gegenüber einem Hiob. Den Hiob vollständig schachmatt zu setzen, von Gott zu trennen, von der Glaubens- und Hoffnungssicherheit wegzureißen, die Gott ihm gegeben hat. Denn er, Hiob, war derjenige, der vor aller Welt bezeugen konnte, selbst von Gott geschlagen und ekelhaft nach außen zur Darstellung gebracht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird und meine Sache führen wird. und ich werde ihn selber anschauen, wie er ist. Meine Augen werden ihn sehen, wie er ist. Und da haben die Freunde gedacht, jetzt ist er ganz übergeschnappt. Jetzt ist Schluss. Da konnten sie nicht mehr weiter mit ihm sprechen. War ihr Mund verstopft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, Gott hat seinem Knechte Hiob schon damals die Erlösung in Christo Jesu in einer solchen Weise geoffenbart, dass ich den Hiob je länger, je mehr beneide um die Gottes- und Christuserkenntnis, die er hatte. Denken wir nur an die zwei Worte: Als ich meine Schritte in Milch badete und der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Was bedeutet denn Milch? Die Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit. Das ist gleichzeitig das Wasserbad des Wortes, wo wir Wandel und Handel ständig reinigen können. Im Wasserbad des Wortes. Jetzt noch deutlicher, in den Anfangsgründen des Wortes der Wahrheit, das ist ja Milch. Als meine Schritte sich in Milch badeten, Anfangsgründe, und jetzt der Fels neben mir, mein Christus Jesus, nicht? Ölbäche ergoss, voll die Fülle des Geistes über mich ergoss und in mich hinein strömen ließ. So. Also so kurze, einfache Worte, ein Hiob. Blicke lässt uns Gott durch diesen Geist tun in Vorgänge in der unsichtbaren Welt, und da reißen wir im Glauben Hüllen weg und alle Versuche dieser Fürstentümer und Gewalten, uns diese Vorgänge in der unsichtbaren Welt vom Thron Gottes bis hinab in den Scheol, Vorgänge zu verbergen, zu verhüllen. Und da reißen wir die Kulissen weg und blicken, das heißt wirklich, wo Paulus schreibt, alles, was widergöttlich ist, das stelle bloß. Nicht? Genauso wie es aussieht vor Gott, klipp und klar, ohne Schonung auszusprechen. Und so heißt es hier, der Glaube ist ein Bloßlegen, unbarmherzig Klarstellen der Dinge, der Vorgänge in der unsichtbaren Welt. Ja, da muss man aber zuerst mal klar sehen, bevor man die bezeugen kann.
Da fällt es meistens.
Ja, und da fällt es. Fast auf dem ganzen Erdenrund. Ja. Unter uns Gläubigen. Und jetzt drittens, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass nicht die Welten, sondern die Äonen, ja, das ist für die Elberfelder schwer zu übersetzen, dass es Ewigkeiten in der Mehrzahl geben soll. Dann hätte ja jede einzelne Ewigkeit einen Anfang und ein Ende, nicht? Und das passt dann nicht mit der ewigen Verdammnis wieder, nicht? Die sie so sehr lieben, Entschuldigung. Vers 3 genügt im Moment für uns, durch Glauben verstehen wir. Wir brauchen gar nicht weiter zu lesen. Erst durch den Glauben, den Gott uns geschenkt hat, nämlich keinen geringeren Glauben als der Glaube Gottes und Christi selbst. Paulus schreibt, wir sind nicht errettet durch gute Werke und alles das, was wir getan haben oder mit dem Gesetz, sondern durch den Glauben Christi sind wir gerettet. Und dieser Glaube Christi rechtfertigt uns. In dem Glauben Christi und Gottes sind wir schon vollendet. In ihm.
Sehr schwer zu verstehen, die Gerechtfertigung durch den Glauben Jesu Christi.
Aha, aber durch Glauben Christi verstehen wir was? Was verstehen wir? Alles. So steht geschrieben. Die aber den Herrn nur schon suchen im Glauben Christus, verstehen. Alles schreibt schon Salomo. Aber natürlich, wachstümlich.
Aber das glauben wir eben noch nicht.
Ja, bekenne nur. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Da bin ich nicht nur immer versucht zu sagen, sondern ich sage auch immer wieder, wenn wir Frommen von bösen Menschen hören, nicht? Jetzt bitte ja nicht an alle anderen denken, nicht? Sondern zuerst an sich selbst. Jetzt denken wir auch mal zuerst an sich selbst, nicht? Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn nur schon suchen, nur suchen, verstehen alles. Und zwar wachstümlich, ein Mensch in sich zerrüttet, verzweifelt, hört ein Wort des Evangeliums, das Evangelium seiner Rettung, hört, das ist es ja. Und schon hat er die Hauptsache von allem verstanden. Ja. Und er hört weiter, er liest und sinnt nach. Wachstümlich verstehen wir alles so tadellos, dass Jesus in einer zweifachen Stufenfolge spricht. Ihr werdet es irgendwas hernach verstehen. Stimmt's? Das ist die zweitletzte Stufe, wenn alles vorbei ist. Und die letzte Stufe heißt, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Haben wir dann alles verstanden? Dann erkennen wir nämlich so, schreibt Paulus, wie wir von Gott erkannt sind. Gibt es um uns, an uns und in uns etwas, was Gott nicht erkannt hätte? Gibt es nichts. Und so wird es sein, dass es in Gott nichts mehr gibt, was wir nicht erkannt hätten.
Halleluja!
Na, dann muss ich so zünden, dann funktioniert es.
Ja, weißt du, ich bin jetzt im Geiste, bin ich schon beim Vater gewesen, beim Herrn, in der Vollendung und hat gedacht, was gibt es da noch? Nichts mehr. Alles ist offenbar.
Das Abend war aber bei mir.
Was hat er?
Das Abend war aber bei mir.
So,
da gut. War nicht im Geiste.
So haben wir durch den Glauben Christi, wollen wir festhalten, den ersten Kontakt mit Gott durch den Glauben. Also, Stecker liegt neben der Dose, gibt es kein Licht, keine Musik, keine Kraft, nichts. Aber die Kraft ist da. Was fehlt? Der Kontakt. Kleinigkeit, Kontakt herzustellen, das Licht brennt, die Musik läuft und Kraft, Maschine, alles, alles. Der Glaube ist die erste Kontaktstelle mit Gott. Dann leuchtet die Hoffnung auf und alles wird überwaltet von der Liebe des Herrn, die er schon in die Wiege des Glaubens hineingegossen hat, seine Liebe ausgegossen in unser Herzen durch seinen Geist und auch der Geist ausgegossen in unser Herzen. Was das Alte Testament uns schon zu sagen hat in Bezug auf den Begriff Hoffnung, schlagen wir auf Hiob 14. Eine unglaubliche, unglaubliche Aussage. Hiob 14, Wir lesen, ja, von Vers 7 an. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Für den Baum. Ich sehe Menschen, als wären es Bäume, schnell in Erinnerung gerufen. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Nämlich wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schößlinge hören nicht auf. Vers 8. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, so jetzt nicht weiterlesen, dann ist's aus. Nee, dann ist's aus. Bei uns. Da. Aus. Wie geht die Hoffnung Gottes weiter für den Baum? Vom Dufte des Wassers schon sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Der Mann aber stirbt und liegt da, und der Mensch verscheidet, und wo ist er? Hoffnungslos scheint es zu sein. Nein. Nachher wird auch hier dann die Hoffnung für den Menschen bezeugt. Nochmal. Wird er abgehauen? Salomo sagt, so wie ein Baum fällt, große Weisheit, so bleibt er liegen. Große Weisheit. Ja, drüber nachdenken, so bleibt er liegen. Aber seine Schößlinge hören nicht auf, weil er wieder aufschlägt, der übrig gebliebene Stumpf im Boden. Aber wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, Doppelpunkt, vom Dufte des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Wo sind unsere Förster, wo sind unsere Botaniker? Noch nie erlebt. Ne? So etwas. Unbekannt, also unglaublich. Das dem Gesetz der Natur Unmögliche, ja, tut Gott. Tut Gott in wunderbarster Weise. Der Baum wird gefällt, er bleibt liegen. Das ist der erste Tod. Aber gibt es da Hoffnung beim ersten Tod?
Jawohl.
Aha. Kann einer wieder durch Glauben auf, zur Auferstehung, zur Lebendigmachung kommen? Klar. Jetzt gibt es aber einen zweiten Tod. Da ist der Stumpf in der Erde noch erstorben. Da ist für uns Fromme hoffnungslos geworden. Und für Gott? Und für Gott?
Macht's möglich. Der macht's möglich.
Ja. Alles, was mit Heil und Rettung, Barmherzigkeit zu tun hat, ist für unseren Gott kein Ding unmöglich. Kein Ding unmöglich. Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Genau, was ist dem Gesetz unmöglich? Dass schon einer, der dem Fluch des Todes verfallen ist, je wieder aus dem Fluch herausgeholt werden kann. Denn das Gesetz vom Sinai ist noch unwiderruflicher als das Gesetz der Meder und Perser von damals. Das merken die Frommen nicht. Ne? Wie unheimlich gesetzlich sie sind. Ne? Wo haben wir jetzt den Duft des Wassers, durch den ein in der Erde erstorbener Stumpf wieder Schößlinge treibt? zu neuem Leben kommt. Ja. Der in der Erde erstorbene Stumpf stellt jetzt den zweiten Tod dar. Das ist ja klar. Hoffnungslos, ja. Letztes Verheißungswort in unserer ganzen Bibel. Wir kennen das, aber wir können das nicht genug uns ins Herz legen lassen. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Also jetzt sind es nicht die Gläubigen, die Gotteskinder, die sagen, komm, Herr Jesus. Jetzt wird nicht der Herr, der Geist, eingeladen, komm. Und die Braut oder göttliche Persönlichkeiten, sondern jetzt lädt der Geist und die Braut, nämlich der Herr ist der Geist, der Herr und die Braut laden ein, komm. Und wer es hört, er dürfe kommen. Der hat etwas zu tun, der spreche seinerseits, komm. Ja, zu wem? Und jetzt, wer ist nun eingeladen? Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, geschenkweise. Ah. Wer ist eingeladen? Solche, die dürsten und die aufgrund ihres Durstes trinken wollen. So. Jetzt haben wir den klassischen Fall, den alle Sonntagsschüler schon kennen, und der Erzählung Jesu vom reichen Mann und armen Lazarus. So. Beide sterben. Lazarus, der Arme, kommt in den Schoß Abrahams. Hat Fülle, Gnade zu trinken und zu essen im Überfluss. Und der reiche Mann im Gericht, ja, leidet Feuersqual. Ja, und ihn dürstet. Möchte er trinken, gibt er klar, zur Kenntnis. Was wird ihm gesagt? Unmöglich. Zwischen dir und dem Lazarus ist eine unüberbrückbare Kluft, ein Unmöglich. Lazarus kann nicht zu dir herüberkommen, um dir Trink zu geben, und du kannst nicht zu ihm herüberkommen. Und der Mann hat noch ein Anliegen, nämlich, ich habe noch 5 Brüder, wie ich, die kommen ja auch noch da. Bitte, soll doch jemand aus den Toten auferstehen lassen, damit die glauben, nicht auch an den Ort des Gerichtes kommen. Antwort, wenn sie wie du dem Mose nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn Tote auferstehen. Ganz klar. Jesus hat Tote auferweckt, was hat's genützt? Ne? Kreuzige, kreuzige ihn, war die Antwort. Ne? Also, und nun hier, genau haben wir den klassischen Fall. Die Erzählung von den beiden Typen, reicher Mann, armer Lazarus, ist noch die Ordnung unter Gesetz. Denn Jesus war ja seiner Lebtag von der Krippe bis Golgatha, ne? Unter Gesetz getan. So. Und da gibt es keine Hoffnung. Das ist dem Gesetz Unmögliche. Ein Herüber, Hinüber. Ja, ja. Dem Feuergericht Verfallene, denen zu trinken zu geben. Ne? Ja. Und ihren Durst zu löschen. Unmöglich. Das ist das Gesetz. Ja. Und jetzt das dem Gesetz Unmögliche tat Gott genau auf Golgatha. Hat er das dem Gesetz Unmögliche möglich gemacht, sodass jetzt ausgerechnet die beiden wunderbarsten, zartesten, heiligsten, allerheiligsten Gotteswerte, der Geist. Der Geist, der mit unaussprechlichen Seufzern für uns eintritt, bitte, der Geist. Der unsere Herzen erforscht um zu wissen, wie wir es meinen wirklich. Um unsere stammelnden Gebete vor Gott so zu verwandeln, dass sie gotteswürdig vollkommen ankommen. Der Geist und die Braut. Ist die Braut auch eine feine, zarte Angelegenheit? Ich denke, normalerweise, und dann hier die Braut, um die es hier geht, vollkommen. Sind jetzt die Einladenden, nämlich, komm. Ja, wer darf kommen? Jeder, der Durst hat, darf kommen. Und jeder, wenn er Durst hat, das genügt noch nicht, dass er kommen kann. Er muss noch trinken wollen. Aha. Was bewirkt Gott? Bewirkt er auch das Wollen? Und dann das Vollbringen auch noch, dass einer kommt. Eine Bedingung, glückselige Bedingung. Für alle, die noch Durst haben und die trinken wollen. Nämlich, der reiche Mann hat gehört, was? Ich darf jetzt kommen, trinken, vom Wasser des Lebens, umsonst? Jawohl. Aber bitte, eine Bedingung. Zuerst hast du deinem Hintermann zu sagen, du darfst auch kommen. Vielleicht seinem Bruder, seinen fünf Brüdern, einer dem anderen. Du darfst kommen, du darfst kommen, du darfst kommen. So lange geht diese Kettenreaktion weiter, bis alle dem Feuergericht verfallenen Dürstenden, die trinken wollen, der Trank des Lebens, des Wassers gereicht wurde.
Warum hat jetzt Jesus nicht gleich gesagt, du darfst trotzdem kommen? Und warum hat er jetzt da gesagt, wie das Abend, dass man da nicht drüber lieben kann, solange er da war? Er hätte doch auch gleich sagen können, einmal wird es so sein.
Emil, das weißt du so gut wie ich, das hätte er sehr gerne gesagt, wenn er nicht unter Gesetz gestellt wäre. Übrigens, das ist ein Generalnenner für andere viele Worte, harte Worte Jesu. Die Geißel nehmen und die Leute aus dem Tempel rausgeißeln, nicht? Das ist nicht seine Art. Das ist das Gesetz. Zuchtrote ist das Gesetz, stimmt?
Und da bleiben ja viele Gläubige dran hängen, nicht?
Ja.
An Jesu Aussagen.
Ja, an diesen Aussagen, ja. Und wenn Jesus dann auch vom Feuer, das nicht erlischt, und vom Zähneklappern oder Zähneknirschen und all den Dingen spricht, da vom äonischen Gericht und so weiter. Ja.
Jakobus, ein unbarmherziger,
so, ja,
dann Jakobus, ausgerechnet.
Der Jakobus wieder, ja. Also, und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst, liebe Geschwister. In dem Moment, da alle, die dem Feuergericht verfallenen, diese Botschaft hören, haben sie ja noch nicht getrunken. Nicht? Jetzt verstehen wir, schon vom Dufte des Wassers. Nicht? Diese Botschaft ist für diese, dem Feuergericht verfallenen, schon der Duft. Kennen wir ein Lebewesen, das duftet das Wasser schon von Ferne, schon Kilometer Ferne? Ich Kamel. Ja, das sind die Kamele. Kamele. Dann strecken die schon den Hals aus. Ne? Also Duft um den Duft des Wassers wahrnehmen zu können. Müssen wir nur bereit sein, Kamele zu werden. Was?
Ein Gimel.
Ein Gimel, jawohl. Dankeschön. Das ist der dritte Buchstabe im Hebräischen. Gimel, Kamel. Ja. Duft des Wassers. Also, für den Baum gibt es Hoffnung. Einmal erstorben, zweimal erstorben. Erster Tod, zweiter Tod. Ich stelle die Frage, welcher Tod wird dann zuletzt weggetan?
Sehr wahrscheinlich der zweite.
Ja, der letzte Feind, heißt es, der weggetan wird, ist der Tod. Ist das der erste? Ist der erste Tod der letzte Feind oder ist der zweite Tod der letzte Feind? Man muss manchmal recht dumm, primitiv fragen, damit die Sachen glas- und kristallklar werden. So klar sind die Dinge. Aber wie wunderbar, ne? Hiob, vollständig verkannt, um was es da geht, meistens in der Auslegung. Ne? Worte von einem Inhalt des Geheimnisses des Evangeliums Gottes. Ne? Das Evangelium Gottes, dass sie gerettet sind durch den Glauben, die Liebe Gottes, das kennen die Gläubigen. Ja, Gott sei Dank. Aber das Geheimnis des Evangeliums, den Herrn Jesus Christus kennen ja auch alle Gläubigen, aber das Geheimnis des Christus kennen sie nicht. Gott als Vater kennen, lernen sie auch kennen, aber das Geheimnis Gottes kennen sie nicht. Und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und alle die Geheimnisse, die Gott dem Apostel Paulus geoffenbart hat, als Verwalter der Geheimnisse Gottes, nicht? Wenn einer Verwalter ist in einer Sache, dann muss er doch überall zu Hause sein, die Dinge kennen und beherrschen, überblicken, Einsicht haben in jeder Hinsicht. Also, Glaube, erste Kontaktstelle, bombensicherer Unterstand für die Hoffenden. Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Und wenn wir da diesen Glauben betätigen können, das sind dann Werke des Glaubens. Bitte. Wenn wir Vernunftschlüsse, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, nämlich allem zu glauben, was geschrieben steht. Wenn wir Vernunftschlüsse zerstören und die jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes sofort gefangen nehmen, erweisen wir uns als Kriegsleute Jesu Christi. Wir machen Gefangene unsere eigenen Gedanken, die sich da sofort erheben gegen irgendeinen wunderbaren, unglaublichen Ausspruch Gottes. Nicht? Sofort gefangen nehmen, aus, mit Christus begraben, existiert für mich nicht mehr. Halleluja. Dann habe ich es. So. Wir zerstören jede Festung, jedes Vernunftschlusses. Das sind Festungen, die sich erheben, wieder Gott und Christus. Die zerstören wir. Machen sie dem Erdboden gleich, dann existieren die nicht mehr und der Geist Gottes hat keine Schranken mehr, sich uns zu offenbaren, alle Geheimnisse, alle verborgenen Herrlichkeiten unseres Gottes. So lebendig sind die Dinge. Was nun die Hoffnung noch betrifft, schlagen wir auf Römer 4, 18. Römer 4, 18, von Abraham lesen wir. Noch Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich, Abraham, zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Gewalt, was sind das für Aussagen? Mit was für einem Gott dürfen wir es zu tun haben? Der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Wir sind ja hier jetzt in einer Familienversammlung und da darf man auch schwere, intime, heilige Dinge mit Namen nennen. Wir werden gelegentlich gefragt, ja, und dann soll auch dann noch gar der Satan selig werden. Ist das eine heikle Frage?
in diesem Bereich die letzte Frage.
Aha. Dann wissen wir, aber bitte, jetzt gilt's nicht eine fromme oder gescheite, um mir Antwort zu geben, sondern eine Antwort, die eine Antwort ist. Dann sage ich, nein, Satan wird nicht gerettet. Gott hat uns auserwählt, uns Nichtse, um alles, was noch etwas ist, zunichte zu machen. Steht so geschrieben. Ja, hat Gott im Sinn, letzten Endes alles zunichte zu machen? Nein, letzten Endes nicht. Das ist nur die Voraussetzung, dass allen geholfen werden kann. Warum sind wir Erstlinge? Weil wir nichts sind von Haus aus. Also hat das am einfachsten gehabt. Und uns nichts benützt er nun, uns in die Herrlichkeit Jesu Christi zu verwandeln und dann allen denen gegenüber, die noch etwas sind nach ihrer Meinung. Brave Menschen, großartige, prächtige Menschen von Format und dann Engel, heilige Engel und was es da alles gibt, stellt euch so etwas vor. Benützt Gott uns, all denen so zu begegnen, dass sie über kurz oder lang zur Kapitulation fähig werden vor Gott.
Arthur, ich habe eine Frage.
Nur eine.
Heißt jetzt das Nichtseiende oder das Nichtsseiende?
Sowohl als auch. So. Jawohl. Ja. Sowohl als auch. Ja. Wir sind bei Satan, die Frage. Satan wird als Satan vollständig zunichte gemacht. Und dann haben wir es mit einem Gott zu tun, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. So. Dann kann jeder machen damit, was er will.
Halleluja, auch hier.
Da wird nämlich jeder Mund verstopft, zuerst einmal. Also, bei Abraham weiter, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und jetzt Abraham hat das Zeugnis in Vers 18, der wieder Hoffnung, auf Hoffnung geglaubt hat. Das heißt, Hoffnung, die vor Gott als solche anerkannt werden soll, ne? Und anerkannt wird, ist erst dann vorhanden, wenn die Situation für uns hoffnungslos geworden ist. Dort hoffen können, wo die Situation hoffnungslos ist, nicht? Der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Jetzt haben wir Glauben und Hoffnung zusammen in ihrer Wirksamkeit. Ne? Glaube Gottes beginnt immer erst wo? Wieder, wo die Situation hoffnungslos ist. Was bei der Hoffnung klar, ganz klar ist für uns, wie kann ich noch von Hoffnung sprechen? Ich hoffe, ich habe eine Bibel in der Hand. Blöd. Ne? Da kann ich nicht mehr hoffen, was ich habe. Mit Sinnen, alles was ich mit Sinnen wahrnehmen kann, kann ich weder glauben noch hoffen. Nicht nur der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur, der Vorgänge, die man nicht sieht, ne? Sondern der Glaube ist auch Erst dann Gottes Glaube, der sich mit Dingen befasst, die unseren fünf Sinnen unzugänglich sind. Da haben wir Kontakt mit Gott. Da hat der Geist Gottes meinem glimmenden Docht, meinem elenden Rest von Geist, die Zündkraft gegeben, dass ich wusste, Vater, Abba, Vater, ich bin dein Kind, durch Jesus Christus. Der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Nationen würde zum zweiten Mal. Nach dem, was gesagt ist, also wird dein Same sein. Und so wurde Abraham im Glauben gestärkt. Der Chaldäer, Sterne, nachts. Der Gott, der das geschaffen hat, sagt mir, der aus deinen Ländern kommende wird dich beerben. Und Sarah wird ihn gebären. Er glaubt. Und er rechnete ihn zur Gerechtigkeit. In einem Augenblick alles komplett. Glaube von Gott geschenkt, Verheißung geglaubt, gerechtfertigt. Halleluja. Zwischen Gott und Abraham alles in bester, vollkommener Ordnung. So auch für uns. Dann haben wir Römer 8, Vers 24. Bitte Kassette wenden. Römer 8, Vers 24. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird oder wahrgenommen werden kann, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen oder wahrnehmen können, so warten wir mit Ausharren. Also Hoffnung trägt in sich jeden Keim der Kraft des Ausharrens. Und dann die wunderbaren weiteren Worte. Wir haben beachtet, der Glaube, die Hoffnung und die, was die Liebe betrifft, haben wir das wunderbare Wort in Kolosser 1, Vers 8, Kolosser 1, Vers 8. Vers 7. So wie ihr gelernt habt und von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geiste kundgetan hat. Liebe Geschwister, da haben wir eine Kassette mit diesem Thema, die Liebe des Geistes. Die habe ich kürzlich selber einmal für mich angehört. Ich kann nichts dafür, aber es ist so. Es war so, es ist so. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus, was der Arthur Muhl da zu sagen hatte. Und vor einer Versammlung, heute früh, da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Wenn ich ein paar Bibelstellen notiert habe, dann ist das alles, nicht? Ein paar Stichworte. Und ich gehe unbekümmert, komme ich in die Versammlung und darf mich da hinstellen, nicht? Und weiß, gar kein Problem. Gar kein Problem.
Das ist ja das Schöne und das Wunderbare, dass man ohne Manuskript und so weiter, also ich möchte jetzt das nur von meinem
Standort,
dass man ohne Manuskript und vorhergehendes Natürlich ging ein Bibelstudium auch voraus, aber ja. nur mit Stichwörtern und das Vertrauen, dass nun der Herr im Geiste dich leitet, diesen Wort ihn zu tun. Und das verspüre ich also ganz speziell ja. immer wieder, dass du nicht, aber auch gar nicht ein Auswendiglernen, noch ein Manuskript, sondern nur mit Stichwörtern. Das ist das für mich also wirklich das geistgehauchte Wort.
Kennen wir ein Wort Jesu? Sogar noch unter Gesetz. Da sagt er, wenn ihr vor Könige und Hoheiten geschleppt werdet, nicht? Um was sollen wir uns dann sorgen?
Wählet nicht, was ihr sprechen sollt.
Ja, sorgt nicht um das, was ihr dann, womit, mit welchen Worten ihr euch verantworten sollt. Denn der in euch wohnende Geist wird euch im Augenblick das genau richtig göttlich gegebene Wort schenken. So. Also.
Weil wir jetzt abgeschweift sind,
jawohl.
Möchte ich nur eines noch sagen. Jesaja 28, Vers 16. Für unsere Zeit kolossal wichtig. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Wunderbar. Das haben alle gehört, ja. Nochmal Jesaja
28, 16.
Jesaja 28, Vers 10.
16.
Vers 16. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Der ruht in der Festung des Glaubens Gottes. Also, Kolosser.
Und Jesaja 28, Vers 16.
Danke.
Also, du bist jetzt bei dir.
Ja,
Entschuldigung. Und zwar heißt das Wort, ich darf es vielleicht mal gerade lesen, weil ich es aufgeschlagen habe. Darum, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer ist das?
Ja.
Und dann heißt es, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Also, das ist unsere Festung, unsere
Hoffnung. Ja. Und die Gründung dieses Steines in Zion ist Golgatha. Paulus, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt, nämlich Golgatha. Und dann jeder sehe, was er darauf baue, aber unser Text hier heißt da Epaphras, der treue Diener, der uns eure Liebe im Geiste kundgetan hat. Ich durfte darauf hinweisen, eine Kassette, Thema, die Liebe des Geistes. Ganz wunderbar. Ein Wort dazu. Die Liebe des Geistes ist eine Feuerglut, ist glühend, brennend, brodelnd, also eine göttliche, heilige Kraftwirkung, die uns so sehr mangelt, die uns so sehr mangelt. Die Liebe des Geistes. Die Liebe des Geistes ist als das Gegenteil von, ja, wie wir zu sagen pflegen, sachlich, kühl, alles überlegend, nicht? Und dann die Dinge sachgemäß, fachgemäß beurteilen oder gar verurteilen. Auf eiskalter geistiger Höhe stehen, nicht wahr? Das ist der Mann des Geistes bei den Formen. Ja. Oh. Nun, die prächtige, einfache, göttliche Modellvorführung haben wir. Im Vorhof ist die Funktion des Glaubens insofern dargestellt, als wir lesen dürfen, wir wandeln im Glauben. Der Israelite kommt, kann nicht ins Heiligtum und nicht ins Allerheiligste, er kann in den Vorhof. Und da kann er ja, seine Opfer bringen, da kann er Lob singen, der Tempelvorsänger ist da, Lob singen und Gemeinschaft pflegen mit den Brüdern aus Israel, die auch gekommen sind, um das Angesicht des Gottes ihrer Väter zu suchen. So. Das ist der Wandel im Glauben. Und wie im Vorhof der Mittelpunkt der Schlachtopferaltar ist, gilt für unseren Wandel im Glauben das Wort des Apostels Paulus in Römer 12. So ermahne ich euch, liebe Brüder, und wunderbar durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als was darzustellen? Als lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer. Also genau, nicht? Stimmt's? Vorhof, Wandel im Glauben. Zentrum, aber durch die Barmherzigkeit Gottes. Nur, bitte, anders hat gar keinen Wert. Denn was stellen denn die Altäre, was stellt der Altar dar? Wieder nichts Geringeres als die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die ihr Opfer vollständig freiwillig bringt und nur gezündet aus Liebe. Aus ein Opfer, aus reiner Liebe dargebracht und völlig freiwillig. Ich habe Vollmacht, meine Seele hinzugeben, und habe Vollmacht, meine Seele wieder zu nehmen. Er hat auch Vollmacht, sie zu behalten. Bitte. Liebe, Basis des Opfers. Wir haben ja gelernt, die Liebe Gottes ist nicht nur größer als alle Gerichte Gottes. Denn der Altar ist größer als das Feuer, das drauf brennt, das Fleisch, das geschlachtet wird darauf und das Blut, das da fließt. Der Altar stellt die Liebe Gottes dar und die Opfergabe, die Gerichte Gottes. Die Opfergabe, die vom Feuer verzehrt wird, geschlachtet wird und Blut fließt. Gericht Gottes. Was ist größer, die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt? Das heißt genau, die Liebe Gottes trägt nicht nur alle Gerichte Gottes, sondern die Liebe Gottes trägt alle, heiligt alle Gerichte Gottes. Sie ist größer, die Liebe Gottes, als alle Gerichte Gottes. Sie trägt alle Gerichte Gottes und heiligt alle Gerichte Gottes. Und alle unbarmherzigen Gerichte Gottes kommen nicht aus der Liebe Gottes, aus dem Herzen der Liebe, sondern sind alles von Gott nur für gut befundene, genehmigte Anträge von links und von rechts. Der Antrag zur Peinigung des Hiob kam von links vom Satan. Und der Antrag zur Opferung Isaaks gegenüber Abraham kam von heiligen Engeln her, von rechts her. So. Keines kommt aus dem Herzen Gottes.
Wenn wir aber jetzt unseren Leib darstellen,
ja,
als Schlachtopfer,
ja,
dann legen wir uns in die liebenden Hände Gottes hinein.
Wunderbar. Aha. Ja, auf dem Altar. Ne? Nur in der Kraft der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes, ne, ist das möglich. Und zwar braucht das jetzt nicht ein Altar zu sein und wir werden darauf als Opfer buchstäblich gelegt und getötet und verbrannt, sondern da gibt es heiklere, schmerzlichere Dinge als so etwas. Ja. Warum liegst du so verständnisvoll, Emil?
Ja, ich weiß, was
weil ich dich auch ein wenig kenne. Ja.
Ja.
Wunderbar. Also, Vorhof stellt da den Wandel im Glauben dar. Geschützt ist der sich im Vorhof bewegende durch die Umfriedigung des Vorhofes und das ist direkt die Glaubenssicherheit, die Festung. So. Währenddem die Hoffnung, das schlagen wir auf, Hebräer 6, Vers 19, kennen wir alles, aber ist so herrlich, so gewaltig, zu sehen, wie diese drei Stücke nicht jede in einer Schublade für sich zu suchen ist, sondern wie die drei Dinge ineinander verwoben sind. Nämlich Hebräer 6, Vers 19. Vers 18. Auf dass wir durch zwei unveränderliche Dinge, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben. Und jetzt, wo ist dieser Anker verankert? Der auch in das Innere des Vorhangs, des Scheidevorhangs, hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, welcher hoher Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ah. So ist also die Hoffnung für unsere Seele ein sicherer, fester Anker. An und für sich schon. Wo ist dieser Anker unserer Seele fest verankert? Im Allerheiligsten, nicht nur irgendwo im Allerheiligsten, sondern was uns betrifft, die Hoffnung, die Gott uns geschenkt hat durch den Heiligen Geist, für unsere Seele, ist verankert im Herzen Gottes. Das heißt, in der Liebe Gottes, im Herzen Gottes. Kann meine Seele dann so langsam still werden? Ruhig, geborgen, getrost. Und die Unheimlichkeit, die Fülle von Menschen, Menschen, Menschen auf dem Erdenrund, die in der Seele nicht nur krank sind, sondern zerrüttet sind. Nicht ein und hilflos.
Ja. Selbstgläubige.
Ja. Selbstgläubige? Selbstgläubige? Warum? Warum?
Noch nicht.
Weil ihnen nicht das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündet worden ist. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Liebe Geschwister, da weiß ich sogar, wo es steht, in welchem Kapitel und in welchem Vers. Wisst ihr warum? Ja. Wie sagt man dem? Einmal-eins-Schütze oder wie heißen die Erstklässler?
ABC-Schützen.
Ja. Da bin ich nun einer. Ne? Da steht 1. Timotheus, 1. Kapitel, Vers 1,1, 11. Also 1,1,1,1. Also das sitzt bei mir noch. Dann hört es aber klar, bald auf.
So. Also das, was ja unser lieber Bruder Emil Weber gesagt hat von Jesaja 28, ist natürlich auch weitgehend ein Grund der zerrütteten, nicht zur Ruhe kommenden Seele. Denn wer eilt, das ist ganz wunderbar, dass diese Passage erwähnt wurde.
Ja.
Mit dem Eilen kommt man ja nicht zur Ruhe.
Ja, weil wir beim Eilen angekommen sind, habe ich mal einen Spruch gelesen in einem beim Eingang eines großen Hotels.
Gott gab die Zeit.
Gott schuf die Zeit. Von Eile hat er nichts gesagt. Was sagt ihr dazu?
Früher habe ich gesagt, ja, das ist gut. He?
Früher? Dieser fromme Spruch stimmt nicht. Steht nicht geschrieben, eile und rette deine Seele. Aha. Hat er also doch etwas von Eile gesagt. Ja? Wie hat Israel aus Ägypten auszuziehen gehabt? Bummelzug. Oh, in großer Eile. Großer Eile.
Ja, und die Drücken findet ja so ganz langsam, sukzessive dann, ja, eine nach dem anderen.
Während wie viele Jahrmillionen?
Ja, das weiß ich nicht genau.
Das weiß ich nicht genau. Gut. Aha, also. Ja, ich gucke auch mal an meine Uhr. Das ist gerade Zeit. Ja. Aber in Bezug auf unser Thema Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn wir so weiterfahren würden, können wir uns gerade ein Jahr hier einmieten, nicht wahr? Ja. So. In Bezug auf den Geist dürfen wir abschließend jetzt noch Römer 15, Vers 30. Römer 15, Vers 30 lesen. Zum zweiten Mal. Vers 29. Ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, Allerheiligsten, da ist die Liebe Gottes, ist die Liebe. Gott ist Geist. Im Heiligtum sind die Dinge der Seele dargestellt und versorgt. Und im Vorhof die Dinge des Leibes. Wandel im Glauben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und jetzt könnten wir die Dinge, Einzelheiten nachlesen, still, ohne Eile. Wie Mose die Dinge beschreibt in der Stiftshütte, im Heiligtum, im Vorhof. Die Zahl der Dinge. Die Form der Dinge, das Material, die Farbe, was immer da steht. Erklärungen des Geheimnisses der Seele im Heiligtum, Geheimnisse Gottes im Allerheiligsten, Geheimnisse des Leibes im Vorhof. Unausforschliche Dinge. Während der Buchstabe des Gesetzes nur töten kann, haben wir die Verheißung, durch den Apostel Paulus. Wir aber wissen, aber nur durch, ne? Durch den Glauben, nur wissen wir, wie viel? Alle Dinge, nämlich, wissen wir, dass das Gesetz geistlich ist. Genau die gleichen Buchstaben, die sonst unbarmherzig töten, ne? Die untergesetzt sind, bilden für uns Quellgebiete des Evangeliums des Gottes der Herrlichkeit, des glückseligen Gottes der Herrlichkeit. Und umso unbarmherziger die Buchstabenfolge vor uns steht, umso wunderbarer ist der geistliche Inhalt vorhanden, genau nach dem Herzen Gottes. Sodass auch wir langsam aber sicher Menschen werden können, Söhne des Gottes, des glückseligen Gottes, mit dem Evangelium der Herrlichkeit, Jesu Christi. Soweit.
Im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen.
Wir dürfen heute Abend weiterfahren in dem Thema von heute Vormittag, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei bleibenden Gotteswerte, wenn alles andere vergeht. Wir haben beachten dürfen, dass der Glaube erstens die Festung der Hoffenden ist, uneinnehmbare Festung. Und dass der Glaube, der uns geschenkt ist, kein geringerer Glaube ist, als der Glaube Gottes selber und der Glaube Jesu Christi. Durch diesen Glauben sind wir gerettet, gerecht gemacht und verherrlicht. Nicht durch das, was wir getan hätten, sondern durch den Glauben des Christus sind wir gerettet und vollkommen gemacht. Und dann haben wir beachtet, durch diesen Glauben erst verstehen wir alles. Bis und mit den Tiefen der Gottheit. Durch den Geist, der uns gegeben ist, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen Gottes. Durch Glauben verstehen wir. Und Glaube, wie er von Gott als solcher anerkannt wird, beginnt erst dort, wo wir mit unseren Sinnen nichts mehr wahrnehmen können. Abraham, der wieder Hoffnung, hoffnungslose Situation, auf Hoffnung geglaubt hat. Hoffnungslose Situation für uns. Da beginnt Gott uns seine Geschenke des Glaubens, des Vertrauens, der lebendigen Hoffnung und seiner Liebe, beginnt Gott uns diese herrlichen Gotteswerte zu offenbaren, zu schenken. Wie die Dinge im Vorhof vor uns hingestellt sind, so wandeln wir im Glauben und eben nicht im Schauen mit diesen Augen. Der Glaube, den Gott uns geschenkt hat, in Christo Jesu, besitzt nun Augen des Herzens, Ohren des Herzens, besitzt Organe, die allein der Geist Gottes vermitteln kann. Wir wandeln im Glauben, wie die Söhne Israels im Vorhof sich bewegen konnten, und wie im Vorhof der Altar der Mittelpunkt, den Mittelpunkt bedeutete, gilt für unseren Wandel im Glauben durch die Barmherzigkeit Gottes, denn der Altar stellt Liebe und Barmherzigkeit Gottes dar, sollen wir unsere Leiber Gott zur Verfügung stellen als unser vernünftiger Gottesdienst, Dienst, schreibt Paulus, als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, in richtiger Weise verstanden. Die Hoffnung, die lebendige Hoffnung beginnt erst dort, wo die Situationen hoffnungslos sind. Abraham, der Vater aller Gläubigen, zuerst derer, die aus den Nationen kommen, den Unbeschnittenen, zuerst ist Abraham für die ein Vater, ein Vorbild. Und erst in zweiter Linie ist er ein Vorbild für die, die unter Beschneidung und unter Gesetz gestellt worden sind. Abraham, der wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Das Gebiet der Hoffnung, der Wohnraum der Hoffnung ist dargestellt im Heiligtum. Glaube, Wandel im Glauben, in diesem Leben, mit diesem Leib, in der Gegenwart. Noch unter der Herrschaft, Vorhof, unter der Herrschaft von kosmischen Lichtern, Sonne, Mond und Sterne, Vorhof. Im Heiligtum haben Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen. Da ist der goldene Leuchter. Es ist das gebrochene Licht des Geistes. Siebenfältig. Wie der Sonnenstrahl sich im Prisma brechen lässt, so wie das Licht der Welt, Jesus Christus, sich in diesem Prisma Gottes hat brechen lassen. Wie heißt das Prisma Gottes, das geistliche Prisma? Das sind ja drei Seiten, nicht gleichwertig. Naja, wir haben es ja. Das ist unser Thema. Glaube, Hoffnung, Liebe. Nicht? Das ist das Prisma Gottes. Nicht? Und da lässt sich das Licht der Welt, der Sohn Gottes, brechen. Ja. Durch den Tod am Kreuz von seinen Feinden. Dass Jesus Christus als Brot Gottes sich hat brechen lassen, das ist uns schon längst bekannt. Aber dass er sich auch als Licht der Welt hat brechen lassen. Im Prisma Gottes. In seinem Glauben, in seiner Hoffnung, in seiner Liebe. Ist leider meistens unbekannt. Und gerade indem er sich brechen lässt, in seiner Gottesnatur, von seinen Feinden, antwortet er, genau wie der gebrochene Sonnenstrahl, mit einer Buntfarbigkeit, das heißt, mit einer buntfarbigen Weisheit Gottes, die nicht zu übertreffen ist. So antwortet Gott seinen Feinden, die ihn umbringen. Mit der Offenbarung der verborgenen Herrlichkeit, die in ihm von jeher ruhte. Das Beispiel dazu haben wir, vielleicht weiß der Bruder gerade die Stelle, die er angeführt hat, wo es dann heißt, siehe, ich gründe in Zion einen Eckstein, einen sicheren, das ist Jesaja
28.
Aha. Schlagen wir Jesaja auf, um einen Zeugen zu haben, was ich eben auszusprechen wagte, nämlich, dass Gott seinen erbittertsten Feinden in einer Weise antwortet, wie eben nur er in seinem Glauben, in seiner Hoffnung, in seiner Liebe antworten kann. Also wie ist die Stelle? Jesaja? Nochmal?
28, 16.
Dankeschön, Jesaja 28. 16. Ah. Ja. Jetzt lesen wir von Vers 14 an, anstatt erst von Vers 16. Darum höret das Wort Jehovas, ihr Spötter, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprechet, jetzt die Frechheit, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen, mit dem Sheol, und einen Vertrag mit dem Sheol gemacht. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Sieht es heute gelegentlich so aus auf unserem Erdenrund? Noch viel ist noch milde gesagt hier, was heute schon alles läuft und geschieht und vorhanden ist. Jetzt, wie antwortet Gott auf diese verwegene Frechheit? Nicht? Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein aus festeste gegründet. Und jetzt, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. So. Sind wir hier in die Gegenwart des Gottes gestellt, in dem Zusammenhang? Der Böses gar nicht zurechnet. Ja. In die Gegenwart des Gottes gestellt, der ihnen allen im ganzen Weltall ihre Übertretungen nicht zurechnet. 2. Korinther 5. Können wir also jederzeit mit völliger Freimütigkeit, genauso wie wir sind, Und gerade auch dann, wenn wir so sind, wie wir nicht sein sollten, mit einer unendlichen Freimütigkeit in seine Gegenwart treten.
Halleluja!
Also das zündet immer.
Das wäre,
manchmal auch ohne.
Es wäre ja wirklich sehr schade, wenn es nicht zünden würde.
Ja.
Aber nicht nur bei mir.
Ja, ja, eben, ja. 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 Wir haben gehört, das Licht der Welt lässt sich brechen, die Sonne der Gerechtigkeit, im Prisma Gottes, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und dieses Prisma Gottes hat noch eine andere Bezeichnung. Wieder genau drei. Natürlich müssen es sein. Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist die tragende Mitte, danke. Drei sind es, die da zeugen. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei entsprechen genau Liebe, Hoffnung, Glaube. Und von den dreien ist der Geist das Größte, wie die Liebe, und jetzt haben wir zusammen die Liebe des Geistes, das Größte und Wunderbarste ist. Und zwar im Allerheiligsten der Geist und die Liebe. Die Liebe des Geistes. Geist. Und wenn ich jetzt sage, im Heiligtum das Wasser, wo ist da Wasser und Heiligtum?
Heiligtum. Und es wird ja einmal
bitte?
Wasser von der Schwelle aus dem Heiligtum fließen.
Wenn eines Tages unter der Schwelle des Eingangs zum Heiligtum Wasser herauskommt, ist dann da Wasser drin? Da ist die Quelle lebendigen Wasser. Dahinter. Im Heiligtum, nämlich. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, am letzten, dem höchsten Festtage des Laubhüttenfestes, stand Jesus im Vorhof auf und rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, also nur Altes Testament damals, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. Also fließt aus dem Tempel des Leibes des Christus lebendiges Wasser. Ja. Wasser. Und zwar das Wasser Bad des Wortes, der Reinigung, der Heiligung aus dem Heiligtum. So. Das Blut draußen, das Wasser im Heiligtum, oder so, ja, das Blut im Vorhof, das Wasser im Heiligtum und der Geist im Allerheiligsten. Drei sind es, die da zeugen, der Geist im Allerheiligsten, das Wasser im Heiligtum und das Blut im Vorhof. So wunderbar sind die Ordnungen Gottes, in den Modellen, die Gott uns vorgeführt hat, also sei es bei der Stiftshütte des Mose oder beim Tempel Salomos, Hesekiels oder beim eigentlichen Originaltempel, der besteht ja aus. Wo finden wir den Originaltempel?
Ja, außerhalb. Der Originaltempel ist ja doch außerhalb. Ja.
Der Originaltempel besteht aus Gott, dem Allmächtigen und dem Lamme, Jesus Christus. Denn wir lesen im neuen Jerusalem, also in der neuen Schöpfung, fand ich keinen Tempel. Und ich als Architekt habe das natürlich sofort herzlich bedauert. Bis jetzt der Mose hat eine Hütte machen dürfen und der Salomo und der Hesekiel, wunderbar, und im tausendjährigen Reich steht ein Riesentempel, so groß wie eine Stadt, und jetzt ausgerechnet in der vollendeten Darstellung der neuen Himmel und der neuen Erde im neuen Jerusalem, dessen Künstler und Baumeister Gott selber ist, nicht? Keinen Tempel. Ja. Ja. Ich war etwas schockiert, aber der Schock war sofort gelöst, indem ich weiterlas. Begründung: Denn Gott, der Allmächtige, und das Lamm sind ihr Tempel. Gott, der Allmächtige, das Heiligtum am Originaltempel, und der Sohn, das Allerheiligste, Gott, der Vater, und der Sohn, das Heiligtum.
Also nach zeitlichen Begriffen, wenn man das so sagen darf, der existiert ja immer.
Jawohl.
Vorgrundlich.
Jawohl, jawohl. Sehr gut. Dieser Originaltempel hat keinen Anfang und kein Ende. Der himmlische Tempel im himmlischen jetzigen Jerusalem, der vergehen wird samt dem Himmel und dem allem, was noch zu dieser Schöpfung gehört. Da ist ein Tempelding und da reichen ja die Priester, das sind heilige Engel dort und so weiter, ist da im tausendjährigen Reich ist ein Tempel und von Hesekiel beschrieben, Salomo hat einen Tempel gebaut, Mose das Primitivste, die Stiftshütte. Die Stiftshütte stellt nämlich das Modell dar für unseren Abbruch bestimmten, diese Hütte dieses Leibes. Genau, Punkt für Punkt. Leib, Seele, Geist. Die Hütte als Baukonstruktion stellt den Leib dar. So. Und das Heiligtum, den Wohnraum der Seele. Und das Allerheiligste, den Wohnraum des Geistes. Und wie die Dinge dann alle heißen. Liebe, Hoffnung, Glaube und so weiter. Der Geist, das Wasser und das Blut. Also, im Vorhof steht alles noch unter der Herrschaft der sichtbaren Himmelslichter, Sonne, Mond und Sterne. Im Heiligtum nur noch das, jetzt verstehen wir, jetzt komme ich zurück zu der Aussage, im Heiligtum leuchtet das gebrochene Licht des Geistes in der Siebenfältigkeit der sieben Flammen. In der Buntfarbigkeit des Regenbogens, denn der Regenbogen ist ja nichts anderes als gebrochenes, in wunderbarer mathematischer, geometrischer Weise gebrochenes Sonnenlicht, der Regenbogen. Ja. Da darf ich noch einmal ganz persönlich praktisch erbaulich werden, in dieser Beziehung. Was sind denn die Dingerchen, die es sich erlauben, die einzelnen Sonnenstrahlen, die da kommen, zu brechen und herumzulenken? Ja. Das sind Tropfen. Ja. Wisst ihr, wie jetzt die Moral der Geschichte laut weitergeht? Ja. Solche Tröpfe, wie wir sind, erlauben sich, das Licht Gottes zu brechen, zu töten, den Sohn Gottes, das Licht der Welt. Und wie antwortet er? In seiner buntfarbigen Weisheit, seiner Liebe, seiner Hoffnung und seines Glaubens.
Aus dieser Passage können wir doch auch erkennen, dass Gott sich der Gerichte rühmt. Mhm. Also ja, ja. Die Liebe kann dann am größten offenbar werden, wenn die Gerichte am tiefsten sind, ja. Weil dann die Rettung am größten ist, mhm. Und die Barmherzigkeit überströmend.
Ja, ja. Je unbarmherziger die Gerichte erscheinen, inklusive dem Feuersee, dem zweiten Tode, dienen sie unserem Gott, damit er die Übermacht und die Herrlichkeit seiner Liebe, seiner Hoffnung und seines Glaubens eben unter Beweis stellen kann, wie dann, wenn er alles so schön am Schnürchen, ohne Böses und ohne Gericht und ohne Verdammnis, hätte so schön brav laufen lassen, wie wir es gerne gehabt hätten, sich nie seine Geschöpfen schenken könnte.
Dann hätte mir auch nie erkannt, dass er die Liebe selbst ist.
Ja, nicht die Größe, nicht. Und die, gerade das Wunderbarste in der, im Herzen Gottes hätten wir nie erkennen können.
Ja, der Mensch sagt aber dazu, das ist eigentlich satanisch, dass Gott so verfährt. Die Menschen in die tiefsten Tiefen hineinführen, damit Gott umso größer erscheint, ja. Menschlich gesprochen.
Ja.
Ist das, also wenn wir es machen würden, wäre das
wäre schlimm.
Wär schlimm, ja.
Nun, habt ihr gehört, die Bemerkung, ja, da wird Gott angeklagt, ja, damit du deine Barmherzigkeit, deine Liebe in maximaler Weise uns schenken kannst, dass wir es verstehen und anbetend ergreifen können. Ja. Hat Gott nun sich entschlossen, nicht uns da hineinzuführen, seine Geschöpfe, und dann wieder herauf, hat er sich entschlossen, mit seinen Geschöpfen.
Fortgang auf Kassette 2.